hat eigentlich einen tollen Plan entwickelt, haben über ein Jahr das verhandelt, hatten Verträge unterschriftsreif verhandelt, wirklich, die waren ready to go. Und 3 Tage vor dem Notartermin hat dann der Aufsichtsrat des Partners beschlossen, keine weiteren Risikoinvestments mehr zu machen.
Der Flopcast. Was wir von gescheiterten Unternehmen lernen können. Präsentiert von Lexware.
Herzlich willkommen zum Flopcast, der Podcast über gefloppte Ideen und gescheiterte Unternehmen. Ich bin Maja Fiedler und mein Gast heute ist Gerrit Schumann, einer von 2 Geschäftsführern der Handelsblatt Media Group. Die bringen unter anderem das Handelsblatt und die Wirtschaftswoche raus. Gerrit Schumann war allerdings mal Geschäftsführer von Simfy. Das ist ganz spannend. Das ist das deutsche Spotify. Das gibt's heute nicht mehr. Und wie der Weg für ihn verlaufen ist, darüber möchte ich heute mit ihm sprechen. Hallo, Herr Schumann.
Schönen guten Tag. Hallo.
Ich stelle Sie erstmal ganz kurz vor. Sie sind Jahrgang 1973 in Berlin geboren und Sie haben unter anderem Informatik studiert. Nach dem Studium haben Sie in Köln Ihr erstes Start-up mitbegründet. Das bot eine Plattform, um per Internet Computerprogramme zu verschicken. Das finde ich ganz spannend. Irgendwann wurde das Unternehmen vom Marktführer aufgekauft und Sie haben dann ins Musikgeschäft gewechselt und zwar zu Music Networks und das gegründet. Das ist ein Unternehmen, das Live-Mitschnitte von Konzerten verkauft hat. Und dann kam Simfy, worüber wir gerade schon gesprochen haben. Wie sind Sie denn zu Simfy gekommen?
Ja, also man merkt schon an der Vita, ich muss ein bisschen korrigieren, ich habe nicht das Studium abgeschlossen, sondern während des Studiums haben wir gegründet.
Aber Sie haben es danach noch abgeschlossen?
Nein, ich habe dann den Weg nicht mehr zum Studium gefunden. Ich habe zwar immer noch so die leise Hoffnung, dass ich irgendwann mal die Zeit und Lust habe, ich glaube, ich würde ein anderes Studienfach wählen und das vielleicht mal komplett neu anfangen. Also Sie merken schon, ich habe einfach während des Studiums eine spannende Geschäftsmodell-Idee gesehen. Das war eine Idee von meinem Mitgründer, die haben wir ausgearbeitet. Und eigentlich sollte das ein Projekt werden, um HTML-Programmierung mal auszuprobieren und kennenzulernen. Und daraus ist ein Geschäftsmodell geworden. Und wir haben gesehen, was in den USA schon funktioniert hat. Und das haben wir für Europa adaptiert und lokalisiert und waren relativ früh im Markt. Und da ist aus einer relativ spontanen Idee eben ein Unternehmen geworden. Und im Musikbereich war das eigentlich ganz ähnlich, nur mit einer kleinen Vorgeschichte. Ich habe mich immer sehr für Musik interessiert. Sowohl auch selber gerne Musik gemacht und einfach auch höre gerne Musik. Und nach der Zeit bei Element 5 hatte ich etwas Auszeit da kommt man natürlich auch so ins Nachdenken. Und ich habe gesehen, dass Musik in der ähnlichen Marktphase war zu dem Zeitpunkt wie Software 10 Jahre vorher. Also kurz vor der wirklichen Digitalisierung eines physischen Produktes in der ganzen Distributionslandschaft. Und bis auf iTunes gab es nicht wirklich Plattformen, die das ermöglicht haben. Und das war eigentlich so der Ursprungsgedanke. Und so ist aus verschiedenen Gesprächen auch mit Partnern und späteren Kollegen dann, Kolleginnen, daraus dann die Idee entstanden, etwas im Bereich Musik zu machen.
Das ist trotzdem ein relativ großer Schritt, dann tatsächlich berufsmäßig auch in eine komplett andere Branche zu wechseln.
Das ist richtig. Ja, es ist ein großer Schritt, wobei natürlich viele Ähnlichkeiten sind. Also das Geschäftsmodell sich schon sehr ähnelt, also gegenüber dem Konsumenten, also der Musik kauft oder zu dem Zeitpunkt oder konsumiert und Software oder wir haben Ähnlichkeiten gesehen. Na, später hat sich herausgestellt, dass das Geschäftsmodell dann doch sehr anders war und die Industrie auch sehr anders strukturiert war. Und wir hatten auch zu Zeiten von Element 5 immer wieder darüber nachgedacht, welche anderen Produktkategorien können wir eigentlich angehen. Und da war Musik auch, waren wir in Gesprächen mit einigen Marktteilnehmern, können wir nicht MP3-Downloads auch anbieten. Mhm. Ja, also wir haben ja White-Label-Lösungen für Softwarehersteller bereitgestellt, für Download, für Bezahlungsabwicklung, Customer Service bis hin zur Logistik. Und im Grunde sind das die gleichen Funktionen, die ich natürlich auch für den Musikbereich gebraucht hätte. Deswegen hatten wir uns ja schon ein bisschen damit im Markt beschäftigt und nur zu dem Zeitpunkt dann, als ich Music Networks gegründet habe, war dann klar, dass es ein anderer Ansatz sein muss, als jetzt ein klassischer MP3-Download.
Und am Anfang lief das auch ziemlich gut mit Simfy, oder?
Also wir haben angefangen mit Music Networks. Mhm. So, und da haben wir Live-Konzertmitschnitte gemacht, sind da auch sehr gut gewachsen, sind mit vielen Künstlern auf Tour gewesen, haben dort live produziert und das dann sofort zur Verfügung gestellt. Haben festgestellt, dass Geschäftsmodell ist nicht sehr skalierbar. Ja, das heißt, die Rechteeinholung muss individuell mit den Künstlern auch diejenigen finden, die bereit sind, sich live sofort dann zu veröffentlichen, ohne Abnahme, ohne Produktionsprozess danach. Das war, funktioniert ja alles sozusagen in Realtime. Und dann haben wir gesehen, es gibt so ein kleines Startup in Schweden, Spotify. Wir haben durch einen guten Zufall, beziehungsweise durch unseren Investor, ein Team kennengelernt, die die Basistechnologie entwickelt hatten für genau dieses Peer-to-Peer-Streaming. Das war sozusagen das Ursprungs-Simfa-Gründerteam und da haben wir gefragt, wollen wir das nicht zusammen machen? Und sind wir an Bord gekommen und so haben wir Simfa aus der Taufe gehoben, weil wir gesehen haben, das ist die Disruption im Musikmarkt. Das ist ein Geschäftsmodell, da kommen viele Sachen zusammen, Timing, die Bandbreite, es kamen Smartphones, das war erst ein paar Jahre zuvor als das iPhone sozusagen, Smartphones auch wirklich für Medienkonsum wirklich brauchbar gemacht hat. Und das haben wir gesehen, da passiert gerade was ganz Großes.
Und dann haben sie auch in dem Moment gedacht, boah, wir sind hier auf dem richtigen Dampfer. Das ist genau das Ding, was die Welt, was Deutschland jetzt gerade braucht, oder?
Genau, wir waren noch vor allen anderen mit einem kostenlosen, werbefinanzierten Streaming-Angebot im Markt. Und das lief auch wirklich gut am Anfang. Also wir hatten sehr schnell.
Ganz viele, die so einen Account hatten.
Ja, also wir hatten relativ viele Nutzer, also fast 1 Million Nutzer, relativ in kurzer Zeit, also innerhalb von einem Jahr. Und das war alles wunderbar. Wir hatten uns ein bisschen treiben lassen, dass wir unheimlich schnell an den Markt gehen müssen, weil wir wussten, dass natürlich Spotify und auch vielleicht andere in den Markt kommen wollten. Ja. Wir wollten natürlich die Ersten sein und wollten den Markt relativ schnell auch dicht machen.
Also in dem Moment das zu wissen, man sollte sich mehr Zeit nehmen, wenn man eben diese Gefahr im Nacken hat, dass der Konkurrent einem die Kunden wegschnappt. Das ist total schwierig, diese Balance irgendwie zu finden, oder?
Also ich glaube, es wäre im Nachhinein wir hätten sicherlich vieles richtiger gemacht, hätten wir ein bisschen mehr Zeit für den Go-to-Market vorbereitet. Man kann ja durchaus mit dem MVP, mit dem Minimum Viable Product starten, also ne, wo man sagt, man macht eines der Anwendungsfälle richtig gut, vielleicht nicht die ganze Palette und nur da muss man dann exzellent sein. Ja, und da muss man wirklich überzeugen, gerade die Pioniere und die Early Adopter halt überzeugen, dass das ein spannendes Produkt ist, was ich benutzen möchte und was ich vor allen Dingen auch weiterempfehlen möchte. Und also das würde ich jederzeit wieder so machen. Wir hätten da ein bisschen mehr Zeit investieren können, dann hätten wir, glaube ich, gerade was die Konvertierungsrate in den Bezahlmodus anbetrifft, hätten wir bessere Zahlen noch viel früher erreichen können, was uns natürlich auch wirtschaftlich geholfen hätte. Aber im Nachhinein muss man schon sagen, der Markt ist einfach ein Winner-Takes-It-All-Markt, zumindest in dem westlichen Musikmarkt. Na, jetzt gibt es natürlich neben Spotify noch andere Marktteilnehmer wie Amazon und Google.
Napster, Deezer.
Es gibt auch noch Deezer und Napster, aber es konzentriert sich schon sehr stark auf eine sehr kleine Anzahl. Na, die Abstände sind einfach gigantisch groß. Das heißt, was ich damit sagen will, ist, selbst wenn wir noch ein Jahr gewartet hätten, unsere Technologie wäre perfekt gewesen, die globale Marke, die Spotify sich aufgebaut hatte und die auch wirklich eine sehr gute Technologie hatten, die einfach vom Marketing, vom Marktaufbau, von der Marktpenetration wenig Fehler gemacht haben, muss man auch immer sagen. Ich glaube, das Endergebnis wäre nicht so viel anders gewesen im Nachhinein. Ich glaube nur, wir hätten natürlich andere Optionen gehabt. Wir hätten andere Optionen gehabt, um zu kooperieren und vielleicht auch einen Exit zu realisieren. Das wäre vielleicht anders gewesen. Ja. Hätten wir uns langfristig aus der Position, aus einem in Deutschland finanzierten Startup mit einem, muss man sagen, identischen Musikkatalog. Ja, das heißt, die Differenzierung war dann halt schwierig, mit dem Repertoire im westlichen Raum sich daran abzusetzen. Also ich glaube, im Endergebnis hätte es nicht so viel geändert. Aber ich glaube schon, dass wir da einen Fehler gemacht haben, ja.
Was ist denn da passiert damals bei Simfy, bei Ihnen im Unternehmen, als Sie gehört haben, jetzt kommt Spotify?
Also wir wussten das natürlich schon. Also es war klar, dass Spotify auch nach Deutschland kommt. Ich hatte mich auch mit Daniel Ek, dem Gründer von Spotify, relativ früh getroffen, um zu sehen, ob wir da vielleicht was zusammen machen. da war relativ klar, dass Spotify keine Akquisitionsstrategie und keine Partnerschaftsstrategie verfolgt, sondern direkt in die Märkte expandiert. Und die haben ein sehr klares Muster gehabt von Skandinavien in strategische Märkte wie die Niederlande, wo sie wussten, dass die Bereitschaft für digitale Abos schon höher war, bis zu, ich glaube, Spanien war einer der ersten Märkte im südeuropäischen Raum. Und haben sich relativ viel Zeit gelassen, auch noch nach Deutschland zu kommen. Das heißt, wir wussten natürlich ungefähr, wann sie kommen werden. War keine Überraschung für uns und haben uns auch dementsprechend natürlich vorbereitet.
Wie bereitet man sich darauf vor, auf den Untergang?
Auf den Untergang? Also erstmal haben wir uns nicht auf den Untergang vorbereitet, sondern wir haben uns auf einen gesunden Wettbewerb vorbereitet und haben natürlich schon auch die Karte gespielt, dass wir ein lokaler Marktteilnehmer sind. Also zum einen von der Ansprache, von der Kommunikation her, weil das auch, ich glaube, was wir richtig gemacht haben, ist, dass die Marke, das Markenbild und das Produktversprechen bei Simfy extrem gut ankam. Es war eine sehr sympathische Marke. Das war sozusagen auch, es gab viele, die fanden das gut, dass es eben in Deutschland auch einen Streaming-Dienst gibt, der auch ein Freemium-Modell anbietet. Und natürlich haben wir versucht, auch mit Partnerschaften noch uns einen Startvorteil zu verschaffen und möglichst dann in den neuralgischen Punkten der Influencer auch Akzente zu setzen. Darauf haben wir es vorbereitet.
Ja. Das klingt total abgeklärt. Wie war das für Sie persönlich? Ich meine, Sie haben gedacht, wir haben jetzt hier den großen Coup, wir haben jetzt die Idee und könnten damit richtig durchstarten und auf einmal merkt man, boah, nee, wird nichts.
Also ich würde im Nachhinein, ist es immer einfach zu sagen, die Erkenntnis hätten wir viel früher haben müssen, dass langfristig wir uns strategisch anders aufstellen müssen. Mit Partnerschaften schneller skalieren müssen, um zu sagen, unser Thema war ja, dass wir eine relativ hohe Burnrate hatten. Also wir hatten einfach monatlich ein Cash-Out, weil wir Lizenzkosten zahlen mussten. Ne? Und das muss man relativ schnell natürlich dann irgendwie auch reinwirtschaften, indem man bezahlende Kunden hat. Und das hätten wir früher erkennen müssen, dass das auch ein Finanzierungsthema dann ist. Und nun, man muss auch ganz klar sehen, das weiß man auch im Nachhinein, es gibt halt global nicht wirklich einen anderen, der es auch geschafft hätte, einen wirklichen Wettbewerber zu Spotify in der Größenordnung an den Markt zu bringen. Also die Abstände werden halt immer größer. Und es gibt, und deswegen auch dieser ist eines der positiven Beispiele, weil die einfach bei der Technologie alles richtig gemacht haben. Die haben früh eine Partnerschaft mit einem Mobilfunkunternehmen in Frankreich sind die eingegangen, haben sehr, sehr schnell eine Skalierung hinbekommen. Aber man merkt auch da, der Abstand wird jetzt nicht gerade geringer. Ja, das heißt, und es gibt viele, viele andere, die es versucht haben, die es heute nicht mehr am Markt gibt. Ja, also da merkt man einfach, selbst wenn man alles richtig macht, wenn man am Anfang sozusagen die Grundthese, ja, dass der Markt gewissen Raum bietet für eine Vielzahl von Anbietern und auch Differenzierungsmöglichkeiten. Ne, an der Stelle hätte man dann schon sagen müssen, okay, wie wollen wir uns denn differenzieren? Wie wollen wir langfristig gegen jemanden wie Spotify konkurrieren können?
Aber haben Sie als Gerrit Schumann immer so kühl und mit so kühlem Kopf auf die Situation geguckt? Hat Sie das nicht auch persönlich angepackt, dass das jetzt nichts wird?
Das war hochgradig emotional. Na, das gehört auch dazu. Also das ist ja, wir waren absolut überzeugt, also unsere Investoren, unser Aufsichtsrat, wir als Gründer, dass wenn wir jetzt Vollgas geben und das Thema besetzen, dass wir eine Erfolgsstory haben. Mhm. Also ansonsten würden wir ja gar nicht erst starten. Ne? Das ist die Grundvoraussetzung und das war hochgradig emotional. Also das Abgeklärte kann ich heute machen. Ich kann heute darüber nüchtern reden und das analytisch betrachten. Zu der Zeitpunkt war das hochgradig anstrengend. Es hat auch viel Spaß gemacht, weil wir einfach neue Sachen ausprobiert haben. Aber das war natürlich auch emotional und noch nicht konfliktfrei.
Wie sind Sie damit umgegangen damals?
Wie sind wir damit umgegangen? Ich würde sagen, wir hatten unsere verschiedenen Outlets. Also dazu gehört auch mal feiern können und mal nicht arbeiten, auch gemeinsam. Dazu gehört einfach, dass wir auch in Offsites mal uns mal rausgezogen haben. Und versucht haben, die Situation nochmal neu zu beleuchten und immer wieder zu gucken, wo können wir, das ist immer die spannende Frage, wenn man merkt, dass die Grundannahme, was ich vorhin sagte, die Grundthese, das ist, ne, dass wir da an Grenzen stoßen in unserem Geschäftsmodell, in dem Produkt und auch im ganzen Ökosystem, in dem wir uns befinden, da muss man sich überlegen, entweder mache ich jetzt einen Pivot, Und
ein was?
Ein Pivot. Also ich mache also sagen 180-Grad-Wende im Geschäftsmodell und suche mir eine anderen Perspektive. Ja, ich verändere mein Grundmodell einfach grundlegend. Oder man sagt, ich muss irgendwas optimieren, im Kleinen verändern. Ich bin eigentlich auf dem richtigen Weg, aber es ist eine Kurskorrektur. Und dann, das ist die Alternativen. Ja, und wir haben uns nicht zum Pivot durchringen können. Ne, an der Stelle, also zum radikalen 180-Grad-Wechsel haben gesagt, okay, wo an welchen Stellen können wir schrauben, wo können wir uns Differenzierungsmöglichkeiten auch erarbeiten.
2013 sind dann zwei Mitbegründer ausgestiegen, nämlich Christoph Lange und Steffen Wicker. Warum?
Also 2012 war klar, dass wir, unser Investorenkonsortium hatte relativ viel Geld investiert. Ich persönlich auch und auch andere Business Angels. Und es war klar, dass unser Konsortium die Cash-Burn-Rate und das, was wir brauchen für eine mögliche Expansion, nicht mehr aus dem Kreis stemmen können. Und da sind wir auch auf Investorensuche gegangen und da war relativ schnell klar, dass das, was wir natürlich auch gesehen haben, das Thema, was ist euer Unique USP, der global auch wirklich euch wettbewerbsfähig macht. Und das war so standalone, also für uns wird auch schwer zu beantworten, hatten wir nicht wirklich, weil der Musikkatalog, wie gesagt, ist einfach zu 99% war der identisch. Wir haben natürlich lokal kuratiert, wir haben versucht, Akzente zu setzen, aber im Grunde
Und ein komplett anderer Musikkatalog, wäre das eine Option gewesen?
Auch das war mal eine Diskussionspunkt, ob wir jetzt zum Beispiel spezialisieren. Mhm. Da gibt es auch ein paar Beispiele im Bereich Klassik und Jazz. Es ist nur halt so, dass der Musikkonsum bei fast allen sehr breit ist. Ne? Also es gibt jetzt nicht so wirklich distinkte Musikkataloge, mit denen ich bestimmte Teilzielgruppen ansprechen kann, also vertikale Zielgruppen. Außer vielleicht im Bereich Klassik und Jazz, weil wir da wirkliche auch Sammler haben, Liebhaber, die nochmal auf andere Dinge achten, als jetzt in den meisten anderen Genres das der Fall ist. Also, nur da haben wir natürlich überlegt. So, an dem Punkt sind wir jetzt gekommen, haben die Investoren, auch international haben wir nach Investoren gesucht und da sind wir nicht wirklich weitergekommen. Wir hatten aber einen großen Retail-Partner, einen potenziellen, der gesagt hat, hatte selber ein Music-Streaming-Angebot im Markt. Lass uns das doch gemeinsam machen. Ihr habt die Technologie, die denen gefehlt hat. Wir können das europaweit in den Markt bringen. Und das wäre für uns natürlich schon ein USP gewesen. Wir hatten da Ideen, wie wir das zusammen mit Hardware dann kombinieren, wie wir das in den Markt bringen und Mehrwerte schaffen auch für die Konsumenten. Hat eigentlich einen tollen Plan entwickelt. Haben über ein Jahr das verhandelt. Hatten Verträge unterschriftsreif verhandelt, wirklich, die waren ready to go. Und 3 Tage vor dem Notartermin hat dann der Aufsichtsrat des Partners beschlossen, keine weiteren Risikoinvestments mehr zu machen und den Deal abgesagt. So, und das war natürlich, darauf haben wir natürlich hingearbeitet, haben auch nochmal eine Zwischenfinanzierung gemacht aus einem bestehenden Gesellschafterkreis. Und dann steht man schon erstmal da und sagt so: Oh,
boah,
jetzt wird's eng. Und wir haben dann allerdings in letzter Minute noch einen Investor gefunden, einen privaten Investor, der immer Spaß an dem Thema hatte und der Meinung war, das kriege ich ganz schlank hin und hat nochmal investiert und hat die Mehrheit auch übernommen. Und das war so der Zeitpunkt, wo dann die beiden Mitgründer gesagt haben, das ist nicht mehr unsere Story, da gehen wir dann raus.
Sie sind aber erstmal im Boot geblieben.
Wie ja, war aber das, nur noch ein halbes Jahr. Ja.
Und trotzdem in der Situation, wie war das, als die anderen beiden dann rausgegangen sind?
Ich hatte da vollstes Verständnis dafür an der Stelle.
Und wollten einfach nur schnell hinterher auch raus? Oder?
Ja, das war einfach für mich, ich habe gedacht, es gibt noch ein paar Dinge, die müssen erledigt werden, also auch in der Abwicklung der Investition, da ist vielleicht eine Umstrukturierung, wir mussten noch ein paar Mitarbeiter gehen lassen, ne, und haben das Ganze verschlankt und da habe ich gesagt, das werde ich jetzt noch mit begleiten, aber für mich war dann auch ganz klar die Perspektive dann auch nicht mehr da.
Wie kommuniziert man trotzdem diesen Ausstieg von zwei Gründern im Unternehmen? Ist nicht so einfach, oder?
Das ist nicht einfach, nein. Das war natürlich auch verbunden, das waren auch nicht die beiden einzigen, die an dem Zeitpunkt gegangen sind. Wir hatten aber schon auch noch ein Kernteam, gerade in der Entwicklungsmannschaft, also das war ja auch deren Baby. Ne? Also die hingen dann sehr schon an den Produkten und haben gesagt, ne, wir machen das jetzt weiter. Und ein kleines Team ist sogar noch nach meiner Zeit auch noch ein Jahr lang länger geblieben. Aus Verbundenheit und weil wir es auch entsprechend attraktiv natürlich gemacht haben für diejenigen. Und haben dann noch bis zum letzten Ende mitgemacht, ja.
Hatten Sie in der Zeit Verschlankung, Mitarbeiter entlassen lassen müssen, schlaflose Nächte?
Also schlaflose Nächte nicht, ich hatte schlechten Schlaf, das kann man sagen, ja. Also das war schon eine Stressbelastung. Das war aber vorher so. Also das ist im Positiven wie im Negativen. Also ich kann auch schlaflose Nächte haben, weil ich so positiv aufgeladen bin und sag mal, aufgeregt wegen eines Potenzials und einer Opportunität. In dem Fall war es eher negativer Stress. Ja.
Was haben Sie denn aus der Zeit bei Simfy gelernt?
Eine ganze Reihe. Also zum einen glaube ich, ich hätte viele Sachen genauso wieder gemacht und würde ich auch heute wieder machen. Ich finde auch, man muss... Also wenn man nie gescheitert ist in seinem Leben, dann ist man auch kein Risiko eingegangen. Ne? Ich glaube nur, wir hätten früher die Signale erkennen müssen. Also wenn man Gespräche mit Investoren führt, auch gerade ausländischen Investoren, die wirklich Ahnung haben von B2C-Geschäftsmodellen und von Medien und wir nicht die wirklich knallharten Fragen so beantworten können, dann muss man sich fragen, was ist fundamental an unserer Grundthese nicht richtig? Und da hätten wir, glaube ich, früher erkennen können, dass wir was stärker verändern müssen. Ja, also das ist, glaube ich, das eine. Das andere ist, was halt wirklich in Erfahrung war, man muss halt wirklich Cash managen. Ne? Also gerade im Startup-Bereich, wenn man was eine neue Idee hat, die Runrate, der Cash-Burn, das zu kontrollieren und da sich möglichst lange diese Runrate, diese Perspektive zu schaffen, Dinge auszuprobieren und neue Ansätze ausprobieren, das ist so fundamental wichtig. Und wenn man da in Schnappatmung kommt, ja, weil man einfach immer so diesen, wir haben Zwischenfinanzierung gemacht und wir sind immer hinterhergelaufen, das ist, glaube ich, bei neuen Ideen ganz, ganz wichtig, dass man sich dass man diese Finanzierung und diese Cashflow-Betrachtung im Blick hat. Und das Letzte ist, das ist auf der kulturellen Ebene. Ich sagte ja vorhin schon, das ist nicht alles so konfliktfrei verlaufen, also auch zwischen Investoren, Gesellschaftern und auch uns Gründern im Management-Team. Ich glaube, das ist unheimlich wichtig. Also wir waren alle sehr euphorisch am Anfang und dann, als die Schwierigkeiten waren, waren wir alle sehr angespannt, würde ich mal sagen. Dann braucht man aber eine gute Vertrauensbasis. Und das meine ich mit Unternehmenskultur auch in dem Sinne. Und wenn man merkt, dass das nicht mehr so gegeben ist, dann muss man auch da Dinge verändern. Ne? Und das haben wir zu spät, glaube ich, erkannt, dass wir da nicht mehr alle gemeinsam auf Linie waren.
Wie war das denn für Sie, das Unternehmen, Ihr Baby zu verlassen, Simfy? Sie haben die letzte Kiste aus dem Büro getragen, Schlüssel abgegeben.
Meine Büros sehen immer sehr karg aus, also ich habe nicht viele Kisten. Das war relativ schnell gemacht. Ich muss ehrlich sagen, in dem Moment war, weil ich auch, also eigentlich war für mich der Zeitpunkt dann auch, wo ich erstmal den Kopf freikriegen wollte.
Sie wollten raus.
Ich wollte, ja, man musste dann auch mal so für sich selber dann mal den Freiraum schaffen. Und nur dann kam natürlich auch schon gleich wieder der Anruf und von dieser und hat mir eine sehr spannende Position angeboten. Da habe ich gedacht, so, das ist schon interessant. Also ich fand das Thema und ich finde das immer noch eines der spannendsten neuen Innovationen im Markt von Musik, aber auch generell, was so in den letzten Jahren passiert ist. Und deswegen war ich dann fast schon wieder auf dem nach vorwärts schauen Modus und gar nicht mehr.
Gar nicht umgedreht.
Nee, dafür gab es, es war jetzt auch nicht von heute auf morgen, das war ja auch vorbereitet. Also da hatte ich dann schon ein paar Monate Zeit, auch das so ein bisschen zu verdauen.
Sie sind dann zu dieser gewechselt. Sie haben gerade gesagt, es gab diesen Anruf. Wie ist es dazu gekommen?
Das war relativ klassisch über einen Headhunter. Und ich kannte dieser natürlich. Ich kannte auch den CEO und ich kannte auch einen der Investoren von dieser. Fand die immer sehr sympathisch. Und die hatten, wie gesagt, ein paar Sachen von Anfang sehr richtig gemacht.
Findet man die Konkurrenz sympathisch?
Ja, also die Person dort ist aber, finde ich, aber kann man durchaus, man kann im harten Wettbewerb stehen und trotzdem die Menschen, die da arbeiten, auch sympathisch finden. Und wir waren ja auch nicht wirklich jetzt in Deutschland, war für dieser nicht so der Kernmarkt. Da waren wir jetzt nicht es war jetzt kein hartes Kopf-an-Kopf-Rennen. Und von da habe ich gesagt, ich höre mir das mal an. Und wir haben uns getroffen und beide festgestellt, wir fanden uns beide sympathisch. Und die Expertise, die ich hatte, hat gut gepasst zu dem, was dieser brauchte zu dem Zeitpunkt und umgekehrt. Und es hat sich sehr gut ergänzt.
Sich mit dem Konkurrenten gut zu verstehen, ist eine Sache, aber dann wirklich auch selber zur Konkurrenz zu gehen, was ist das für ein Schritt für Sie persönlich gewesen?
Also man muss dazu sagen, das war für mich sowieso ein Schritt, weil das war meine erste Nicht-Gründung. Also das erste Mal, wo ich nicht selber ein Unternehmen gegründet habe. Und ich habe ja ein Unternehmen diesmal sehr erfolgreich gegründet und eins, wo es nicht geklappt hat, wo wir unsere Vision, und deswegen war für mich der Zeitpunkt, was mache ich jetzt? Ne? Also gehe ich jetzt nochmal, das war so die grundlegende Überlegung, die ich vorher hatte, gründe ich jetzt nochmal neu? Und da habe ich relativ schnell für mich festgestellt, im Moment, und ich hatte auch eine junge Familie, das kommt noch dazu, zu dem Zeitpunkt, kann ich mir das nicht vorstellen. Ich möchte gerne was tun. Ja, das war für mich klar. Ich möchte gerne in dem Markt bleiben, ich diese Geschichte so ein bisschen weiterschreiben, und was selber gründen kam für mich nicht in Frage. Und deswegen war dieses Thema Konkurrenz, das war für mich gar nicht mal so im Kopf eigentlich, ne, sondern ich habe eher gesehen, ich habe eher außerhalb von Deutschland geguckt, so, und auch, ne, was geben für Chancen eigentlich, was kann man jetzt da zusammen gut machen? Und das waren eher so die dominierenden Gedanken.
Haben Sie in der Zeit die Entwicklung bei Simfy noch im Blick behalten?
Ja, sicherlich. Ich hatte natürlich auch noch Kontakt. Wir haben ja dann später auch die Simfy übernommen, sozusagen die Nutzer und was noch an Asset sozusagen im Unternehmen war. Ja. So kam das dann wieder zusammen.
Und dann kam der Wechsel zum Handelsblatt. Wieder eine komplett andere Branche. Wie kam es dazu?
Ja, es ist eine ganz andere Branche. Es ist aber auch ein Medienunternehmen, und ich bin sozusagen immer bei Medien geblieben oder bei im Grunde digitalen Gütern. Na, also das ist sozusagen der gemeinsame Nenner, und auch da das Geschäftsmodell ist natürlich abo-basiert und werbefinanziert. Also viele Gemeinsamkeiten. Und ich habe mir auch die Frage gestellt, wo ist dann sozusagen der rote Faden für mich? Wie ist sozusagen diese Kontinuität? Und ein wichtiger Punkt ist ja, dass ich ja immer sehr nah an den Inhalteproduzenten war. Bei Element 5 haben wir das für Softwarehersteller gemacht, im Auftrag für den Softwarehersteller, als White-Label-Lösung. Und ich fand es extrem spannend, in einem Unternehmen tätig zu sein, wo wir selber die Inhalte produzieren. Ne? Weil ich glaube, die Gestaltungsmöglichkeiten viel größer sind, sich neue Produkte zu überlegen. Ne? Und dieses Zusammenspiel zwischen auf der Vermarktungsseite, auf der Produktseite und auf der Inhalteseite, diesen Dreiklang möglichst gut hinzubekommen. Das fand ich immer sehr, sehr spannend. Das war das eine. Das andere war, dass, also man träumt als Gründer davon, dass man eine starke Marke hat, dass man Content hat und Daten und dann auch noch Kunden. Das ist eigentlich eine tolle Voraussetzung. Handelsblatt mit unseren Marken, Wirtschaftswoche Handelsblatt und vielen anderen Marken, die wir haben, sind wir marktführend im Bereich Wirtschafts- und Finanzinformationen. Und das ist auch eine verteidigbare Position in einem lokalen Markt. Das ist ein lokales Geschäft. Und da kamen einfach die Dinge zusammen. Das ist eine starke Marktposition, starke Marken als gute Plattform für neue Produkte, viel Innovation. Das fand ich aber extrem spannend. Und die Herausforderung natürlich auch, dass wir die tradierten Marken und Geschäftsmodelle, die wir haben, eben zu transformieren und zukunftsfähig zu machen. Und das fand ich aber extrem spannend, weil ich gesehen habe, das ist eigentlich im Grunde so, da fühle ich mich wohl, wenn ich merke, dass Märkte sich verändern, dass sich neue Chancen auftun und disruptiv einfach auch verändert werden. Ne? Und das habe ich hier genau gesehen, da kam vieles genau da an der Stelle zusammen.
Gibt es denn einen richtigen Zeitpunkt, um ein Unternehmen zu verlassen?
Also ich finde das immer sehr situativ. Also das mache ich dann sozusagen aus dem Moment heraus. Ne? Weil entweder läuft es gar nicht gut, das passiert auch. Das war bei Simfy der Fall, wo man gesagt hat, ich bin da jetzt irgendwie in eine Sackgasse angekommen. Oder es läuft gut und vielleicht hört man auch, wenn es am schönsten ist sozusagen. Das ist, glaube ich, eine sehr persönliche Sichtweise, wo man merkt, ich brauche eine neue Herausforderung. Ich glaube, so eine pauschale Antwort ist da schwierig. Habe ich jetzt für mich noch nicht gefunden.
Mit der Sicht auf heute, finden Sie es schade, dass es mit Simfy nicht geklappt hat? Also jetzt hat man ja auch gerade so ein bisschen das Gefühl, so Regionales ist wieder mehr im Kommen. Vielleicht würden die Leute einfach die Idee jetzt unterstützen. Vielleicht müsste man sich trotzdem nochmal anders aufstellen. Was sagen Sie?
Timing ist alles. Nicht alles, aber vieles. Ja, also es ist ganz, ganz wichtig. Von da gesehen, klar, ich hätte das natürlich, das war ja unsere Ambition. Das fand ich sehr schade, dass es nicht funktioniert hat. Aber die Erfahrung, die wir gewonnen haben, die ist so wertvoll. Und ich glaube, man muss, also ich war ja in einem Zustand nach Element 5, das hat alles wunderbar funktioniert. Auch das war schwierig, es war natürlich ein anstrengender Aufbau. Aber das war einfach eine echte Erfolgsstory. Wir hatten den ersten größeren Exit nach der Dotcom-Boom in Europa hingelegt. Und da kommt man natürlich mit so einem Gefühl raus, so jetzt mache ich das nächste und das wird auch klappen. Und da geht man auch so ein bisschen mit einer vielleicht Übermut rein. Und deswegen war das, glaube ich, ganz, ganz wichtig auch für mich zu sagen, jetzt klappt mal auch mal nicht so, wie man sich das denkt. Also diese Erfahrung und dann auch daraus Schlüsse zu ziehen, was man anders machen sollte. Ne? Also für mich persönlich war das dann unterm Strich ein absoluter Gewinn. Und auch, glaube ich, für die Mitgründer, die jetzt alle in ihren neuen Unternehmungen und da auch erfolgreich unterwegs sind, war das für uns ein wichtiger Abschnitt. Deswegen würde ich das immer wieder auch so machen und bin auch froh darum, dass ich mal sozusagen gescheitert bin. Ich hätte vielleicht ein paar Sachen früher abgebrochen an der Stelle, um so ein bisschen früher die Erkenntnis zu haben. Aber schade fand ich natürlich, finde ich das immer noch, klar. Also ich fand auch damals, wir haben auch viele Sachen richtig gemacht und nur es nützt nichts, wenn man dann unterm Strich das dann nicht auf die Wegstrecke kriegt oder das Timing nicht passt.
Gab es auch Zeiten, wo Ihnen das unangenehm war, dass das nicht geklappt hat, dass Sie gescheitert sind?
Ja, natürlich. Also die Erwartungshaltung war natürlich auch entsprechend groß. Also für mich an mich selber, aber auch der Investoren, Gesellschafter, die auch an mich nochmal geglaubt haben oder neu geglaubt haben, bis hin zu Freunden, Familien, die auch investiert haben. Und natürlich war mir das unangenehm.
Gerade dass Freunde und Familie auch investieren, ist auch nicht selbstverständlich.
Ja, nicht selbstverständlich. Gut, die haben natürlich bei beiden Unternehmen investiert. Von daher gesehen, unterm Strich hat das auch wiederum gepasst. Ne? Aber das ist sogar auch da eine positive Bilanz. Aber das ist natürlich... Das ist immer so, ich möchte das nicht wiederholen, diesen Zustand, auf keinen Fall. Also ich glaube, das ist diese Erkenntnis, die muss man dann auch daraus mitnehmen.
Mit dieser Erfahrung, die Sie mit Spotify gemacht haben, sitzt Ihnen so eine Art von Vorsicht, Achtung, sowas noch im Nacken, dass Sie sich denken, boah, da könnte jederzeit wieder so ein globaler Player kommen, vielleicht auch jetzt, und sich meine Geschäftsidee unter den Nagel reißen?
Also ich finde, das gehört zum Unternehmertum dazu, dass man eine gewisse paranoide Grundhaltung hat, was Konkurrenz und auch Marktbewegung anbetrifft. Also natürlich sehen wir das heute auch. Ich meine, unser Geschäftsmodell wird natürlich durch viele Faktoren auch angegriffen. Ja, wir sehen die großen Plattformen, wir sehen die auch mit Inhalten heute Marktanteile erobern und vor allen Dingen Aufmerksamkeit von Menschen sozusagen monetarisieren. Also ich glaube, wachsam sein und eine gewisse Grundparanoia muss man, glaube ich, immer haben. Ne? Also don't take anything for granted. Ne? Also man kann nichts für als garantiert betrachten. Und wir müssen uns da auch immer ständig wieder die Frage stellen, sind wir da gut aufgestellt, sind wir gut gerüstet für die Zukunft? Wo müssen wir investieren? Wo sehen wir auch Trends, wo wir Bedrohungspotenzial sehen?
Aber haben Sie auch in gewisser Weise vielleicht trotzdem eine Gelassenheit, dadurch, dass Sie eben diese ganzen Erfahrungen schon gemacht haben und dass immer wieder ein Anruf kam vor allem?
Also Gelassenheit ist ein gefährliches Wort, finde ich. Also wenn man etwas mit Spaß und mit Emotionen betreibt, dann finde ich, ich wirke vielleicht nach außen gelassen, aber mich beschäftigen Dinge ständig. Ne? Und das ist keine Gelassenheit in dem Sinne. Ich glaube, was sich schon verändert hat, ist mein zeitlicher Horizont. Also ich lasse mich nicht treiben etwas ganz schnell und in dem Moment jetzt unbedingt tun zu müssen, weil von extern irgendwo eine Idee oder eine Bedrohung kommt, sondern da erstmal einen Schritt zurück und gucken, so ein bisschen Vogelperspektive drauf. Was kann das bedeuten für die nächsten 3, 6, 12 Monate oder auch Jahre? Und sich dann entsprechend planerisch aufzustellen. Ich glaube, das ist so ein bisschen, was Sie vielleicht mit Gelassenheit meinen, ist so diese langfristige Perspektive zu haben und nicht kurzfristig taktisch nur zu reagieren.
Das sagt Gerrit Schumann. Ganz vielen Dank für das Gespräch. Er war Geschäftsführer von Simfy, dem deutschen Spotify. Seit 2016 gibt es das Unternehmen nicht mehr. Gerrit Schumann ist mittlerweile Geschäftsführer der Handelsblatt Media Group. Man muss scheitern, sagt er. Man muss Risiken eingehen. Das ist ganz wichtig im Unternehmerdasein. Timing ist nicht alles, aber ziemlich viel. Geld jonglieren ist ganz wichtig als Unternehmer. Er hat es so schön als Cash-Managen bezeichnet. Wenn man Ideen hat, muss man das immer im Blick haben, das Cash, das Geld zu managen. Und Gelassenheit gehört nicht unbedingt zu seinem Vokabular, sondern eher permanente Paranoia. Ganz vielen Dank für Ihre Offenheit und für das Gespräch.
Ja, vielen Dank.
Ich hoffe, Ihnen hat diese Flopcast-Folge gefallen. Was können wir vielleicht noch besser machen? Mit wem müssen wir in den nächsten Ausgaben dringend mal sprechen? Wir nehmen Tipps entgegen. Schreiben Sie uns per Mail an flopcast@detektor.fm. Bis dahin, ich freue mich, wenn wir uns wiederhören. Machen Sie es gut. Tschüss.
Der Flopcast. Was wir von gescheiterten Unternehmen lernen können. Präsentiert von Lexware.